Historischer Machtwechsel in Linz. Rapid ist zum gefühlt 10. Mal der Knoten geplatzt und der Abstiegskampf wird hart. Aber noch härter geht dieser Tischtenniswitz.
Mensch, Ihr Sohn hat ja eine tierische Geschwindigkeit beim Schmettern drauf. Vergleichbar mit, wie heißt nochmal das Tier mit dem Panzer am Rücken?
Answerkonferenz Episode 39, Quit Playing Games. Ich bin mal hart.
Nichts abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Ich bräuchte zu Beginn dieser Episode eine Minute, um diesen gestrigen Blau-Weiß-Linz-Sieg bzw. diesen Einzug in die Meistergruppe einzuordnen. Gebt ihr mir diese?
Natürlich.
Selbstverständlich.
Nimm dir die Zeit, die du brauchst, Hannes.
Sehr gut. Dann reisen wir zurück in das Jahr 2019, Dezember. Eine eisige Kälte liegt in der Luft und die königsblauen Kassen sind erschöpft. Blau-Weiß wird im letzten Spiel des Jahres mit 1:5 vom FC Liefering abgeschossen. By the way, die Torschützen heißen Junior Adamu, Niki Seiwald und Karim Adeyemi. Viva La Liga 2. Doch das Resultat des Spiels verblasst schnell in der Bedeutungslosigkeit. Denn 5 Tage nach dieser Niederlage trifft der komplette Vorstand von Blau-Weiß eine schicksalhafte Entscheidung und zieht sich zurück. Mit den aktuellen wirtschaftlichen Strukturen ist der Profibetrieb nicht mehr möglich, lautet das vernichtende Urteil. Nur einen Tag später erhebt sich der Neo-Geschäftsführer Stefan Reiter mit einer ersten düsteren Prognose. Ich empfehle, aus heutiger Sicht, im Sommer auf einen Amateurbetrieb umzustellen. Doch er weist vorsichtig darauf hin, dass dies nur aus heutiger Sicht der Fall sei. Doch dies war nur der Vorabend eines monumentalen Aufstiegs der kommenden Monate. Jahre, sie gehören einzig allein Blau-Weiß. 2021 Liga 2 Meister ohne Aufstieg, 2 Jahre später dann mit Aufstieg und nun 2025 erstmals seit 1983 in der Belletage vor dem ewigen Rivalen LASK.
Sehr schön, aber das war die längste Minute meines Lebens.
Ja, es tut mir leid. Ja. Wie groß ist jetzt da eurer Meinung nach dieser Meistergruppeneinzug von Königsblau? Wie kann man das bewerten?
Naja, um es in den Worten vom Trainer zu sagen, einer der bedeutendsten Tage der Vereinsgeschichte oder auch an Alen Pasic, der ja auch gemeint hat in der Kabine, das ist sein größter Karriereerfolg. Also ich würde das auch genau dort kategorisieren.
Ich glaube, man muss sich überlegen, ob man den FC Blau-Weiß als tatsächlich klassischen Nachfolgeverein der Föst sieht oder quasi als eigenständigen Verein, wenn man Zweiteres hernimmt. Ja. Bedeutendster Tag in der Vereinsgeschichte oder einer der bedeutendsten Tage neben dem Aufstieg kann man schon so unterschreiben, wenn man die gesamte Geschichte von Föst Linz, des FC Linz und welche Namen der Verein auch noch alle hatte, hernimmt, dann würde ich nicht vom bedeutendsten Tag der Vereinsgeschichte sprechen.
Ja, sicher, ich meine, sie sind ja dann doch einmal Meister auch geworden. Aber ich finde diesen Kontext einfach genial, wenn man bedenkt, wo man gefühlt vor 5 Jahren war und wo man jetzt steht und wie die Prognosen waren. Zu der damaligen Zeit.
Die Prognose Stefan Reiter, Dezember 2019. Da ist ja dann relativ bald einmal danach was passiert. Ich glaube, dass dass Corona etc. vielleicht Blau-Weiß durchaus geholfen haben in dieser Zeit wirtschaftlich.
Ja, einige Vereine, glaube ich, haben da eher davon profitiert zum Teil und dennoch, wie man diesen Turnaround dann geschafft hat, wie man dieses Stadion gebaut hat und was man jetzt einfach auch vorfindet, eine Basis, in der man, ich glaube einfach, es ist noch nicht das Maximum erreicht. Ich glaube, dieser Verein ist imstande, noch Größeres zu leisten und vielleicht in Zukunft irgendwann einmal noch höhere Ziele anzustreben. Also vielleicht ist das ja auch erst der Anfang. Frage von Florian war, was sind für euch die Bausteine, die den historischen Einzug von Blau-Weiß in die Top 6 ermöglichen? Blau-Weiß ist mehr als ein Stolperstein für die Titelanwärter. Wenn Blau-Weiß nächstes Jahr international vertreten wäre, wäre das meiner Ansicht nach keine Überraschung. Ich predikte Platz 4.
Mhm. Bausteine. Erstens einmal ganz klar die Konstanz auf der Trainerbank. Gerald Schablener macht das ausgezeichnet, passt perfekt zu dem Verein, wahrscheinlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass er bis jetzt noch nicht abgeworben wurde, aber gleichzeitig auch Verdienst des Vereins, dass er sich offenbar so wohl fühlt in dieser Rolle, die er hat, dass er nicht die erstbesten Angebote gleich angenommen hat. einigermaßen Konstanz auch am Spielersektor. Also sie haben es im Gegensatz zu so manchen anderen Aufsteiger, haben sie ihrem Aufstiegskader vertraut und auch recht behalten. Also sie haben jetzt nicht alles über den Haufen geworfen nach dem Aufstieg. Natürlich macht das Stadion auch noch was mit aus. Ja. Die Hütte ist so gut wie immer ausverkauft. Das ist ein neues Stadion, das ist eine richtige Heimstätte. Kann man auch der Stadt Linz nur gratulieren, dass sie zwei solche Stadien in so kurzer Zeit gebaut hat. War ja davor auch in Linz ein bisschen schwierig, infrastrukturell. Weitere Bausteine, Ronny Waldo.
Ja. Wichtiger Transfer damals in der Aufstiegssaison.
Ja. Und das gibt sicher noch den einen oder anderen weiteren. Also mit
ich glaube, du kannst sogar noch ein bisschen weiter zurück. Also wirklich so 20e damals mit dieser Übernahme von Stefan Reiter, der diese Position übernommen hat. Ich glaube, der hat gemeinsam mit dem Tino Wawra hier schon auch eine Basis gelegt, von der Blau-Weiß aktuell und heute noch auch profitiert.
Ja, sicher. Aber auch die Arbeit in weiterer Folge von beiden aktuellen, weiß gar nicht, sind es Geschäftsführer, wurscht, Nachfolgern der beiden exzellent weitergeführt. Also Christoph Peschek sicher die Professionalisierung des Vereins extrem vorangetrieben, weil, sagen wir mal, wie es ist, die Geschäftsstelle zum Zeitpunkt des Aufstiegs war vielleicht noch nicht ganz so weit eigentlich, ja, wie sie sein hätte sollen für einen Bundesliga-Verein. Ja. Christoph Schösswender, auch da, bei seiner Bestellung war durchaus das ein oder andere Fragezeichen da, zumal er eben diesen Job zum ersten Mal ausübt. Weil er unmittelbar davor noch Spieler war. Der hat sich auch sehr, sehr schnell reingearbeitet. Und ja, also sie haben für die Abgänge, die sie hatten, nicht nur am Feld, sondern eben auch im Backoffice, die haben sie exzellent ersetzt und mit denen dann auch den nächsten Schritt gemacht.
Was sagst du? Man überperformt Blau-Weiß in der Saison oder ist es mittlerweile eigentlich schon so ein Status quo, den man auch erwarten kann von Königsblau?
Überperformen würde ich jetzt so per se nicht sagen. Ich hätte mir nicht gedacht, dass sie es am Anfang der Saison in die Top 6 schaffen. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe aber schon damit gerechnet, dass sie besser abschneiden werden oder auch besser durch den Grunddurchgang kommen, als es in der letzten Saison der Fall war. Da haben sie ja schon vor allem am Anfang zu kämpfen gehabt. Ging ja auch nicht alles so leicht von der Hand. Ich glaube, das ist halt eben auch das, was den Verein momentan so ausmacht. Trainer halten können. Ich finde, das Teamgefüge passt einfach sicher. Es gibt mit dem Ronny Waldo schon so einen heimlichen Star eigentlich, aber trotzdem würde ich eher den Zusammenhalt in der Mannschaft, eben das ganze Teamgefüge eigentlich eher hervorstreichen. Und gepaart mit den Fans hat sie das einfach heuer komplett beflügelt. Ja.
Ich glaube, das, was man in diesen Jahren davor in Liga 2 gar nicht so mitbekommen hat, weil es eben nicht so augenscheinlich war auf der Linzer Google, weil das dann sich halt ein bisschen verrannt hat. Aber man sieht im neuen Stadion auch diesen kompakten, harten Fankern. Mhm. Und da sieht man einfach, was dieser Verein imstande ist, einfach auch zu emotionalisieren. Und ich glaube, das wird jetzt nicht weniger, sondern das wird in den nächsten Jahren eher mehr. Und du hast es eh schon angesprochen, die Zuschauerauslastung, die Stadionauslastung ist schon sehr hoch. Bin gespannt, wie man da dann vielleicht in Zukunft auch agieren wird. Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man da die Möglichkeiten hat, hier noch mehr zu machen.
Hat man meines Wissens, gibt es durchaus das Potenzial, dann ein bisschen aufzustocken nachher.
Wie viel gehen dann? 5.000 gerade, gell?
Ja, 5, ja. 6 oder so, ja, wenn ich mich nicht täusche. Also ich glaube, dass dieses Stadion vielleicht perspektivisch in den nächsten Jahren blau-weiß auch zu klein werden könnte.
Man muss aber eine Sache schon auch dazu sagen, und das hat Gerald Schäbler gestern bei Sky auch angesprochen, es gilt halt schon jetzt diesen Erfolg auch entsprechend zu moderieren, nach innen und nach außen. Also es ist nicht so, dass Blau-Weiß jetzt in weiterer Folge Stammgast in der Meistergruppe sein wird. Also es wird auch einmal wieder eine schwierigere Saison kommen und da muss man halt dann einerseits trotzdem die Nerven bewahren und halt trotzdem konstant genug sein, um dann nicht komplett abzustürzen. Ja. Also Beispiel aus der Klagenfurt.
Ja.
War gefühlt, wo man gesagt hat, okay, ja passt, die sind jedes Mal unter die Top 6. Es kann dann schon auch einmal relativ schnell anders kommen, wenn das ein oder andere Puzzlestück vielleicht doch nicht so passt.
Ja, aber findest du nicht das Package Blau-Weiß-Linz zukunftsfitter als das Package Austria-Klagenfurt?
In der Gesamtgemengelage definitiv, ja. Es war jetzt nur ein reiner Beispiel davon, eher ein vermeintlich kleinerer Club, der sich jetzt da in den letzten Jahren oben etabliert hat, zumindest als Meistergruppenteilnehmer. Aber natürlich die Ausgangssituation ist in Linz eine andere als in Klagenfurt.
Andreas Fröhlich hat auf Twitter geschrieben, bleibt der LASK in den nächsten Jahren die Nummer 2 in Linz oder macht Ihnen der SV Frankenviertel den Platz als Blau-Weiß-Verfolger Nummer 1 streitig?
Wo spielen die? Ich habe noch nie vom SV Frankenviertel gehört. Viel Erfolg auf dem Weg in die Bundesliga auf jeden Fall nochmal, aber ich denke, der LASK hat es ja vor allem jetzt dadurch Markus Schopp schon besser gemacht im Frühjahr. Der grottenschlechte Herbst ist ihnen halt einfach zum Verhängnis geworden und von daher, ich glaube nicht, dass der SV Frankenviertel der Blau-Weiß-Linz-Verfolger Nummer 1 sein wird.
Ich glaube ja, dass dieser Fingerzeig von Blau-Weiß-Linz eher mal so eine Annäherung an den LASK ist, auch wenn es jetzt einmal diesen Machtwechsel in dieser Saison gegeben hat. Aber für mich ist natürlich ein LASK rein von der Qualität her, hier eher dieses Package-LASK schon noch größer als Blau-Weiß-Linz. Aber der Abstand hat sie meiner Meinung nach in dieser Saison definitiv verringert, nicht nur sportlicher Natur. Bleiben wir doch gleich beim LASK. 2-4 verloren. Im Grunde gab es dieses Fernduell im Kampf um den Strich. Es war eine vogelwilde Partie in der Merkur Arena. Also was da alles passiert ist, du hast im Grunde Jerome Boateng mit dem Elfer-Foul, der zum 1-0, 2-0 geführt hat, glaube ich.
Zum 2-0.
Ja. 2-0, ja. Dann dieses unfassbare Sissé-Traumtor.
Wahnsinn.
Also ich meine, der hat vor kurzem noch Regionalliga Mitte gespielt und jetzt so einen rausgehaut. Und dann oftmals auch andiskutiert worden von der Community, das Levalet Rot gegen Danny Rand. Da würde ich gleich eine Frage von 1909 Grigic SZN mitnehmen. Eure ehrliche Meinung zur roten Karte an Timmy Lavalet bzw. Stimpflow hat geschrieben, wie lange will man mit der Professionalisierung des österreichischen Schiedsrichterwesens noch warten? Ich gehe davon aus, dass das auch diesbezüglich eigentlich gemeint war, dieser Tweet zu diesem Lavalet-Rot.
Für mich war es keine Rote. Also es war faul. Danny Ren ist völlig aus der Balance und muss dem dann irgendwann einmal Tribut zahlen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch ausschaut, weil er erst sehr spät fällt, aber man merkt ja bei den Schritten davor, dass er einfach eine mitgekriegt hat. Ich gehe von dem Winkel, wie Danny Ren Richtung Tor gezogen wäre und wie dem Tempo und dem Winkel, das den Johnston gehabt hat, davon aus, dass Johnston noch in den Zweikampf gekommen wäre. Deswegen ist es für mich keine Verhinderung einer klaren Torschance und eigentlich eine Gelbe.
Ich finde es geil, wir haben die dritte Szene jetzt in den letzten Wochen.
Ja, haben wir vorher kurz sogar beredet noch, hat er begonnen mit dem Baidu bei Austria gegen Salzburg. Da hat Baidu nur die gelbe Karte gesehen, obwohl das schon eine rote war. Da war ganz klar der letzte Mann und hat da auf jeden Fall, auch wenn es weiter weg war vom Tor, eine Chance verhindert. Wie es der Harald schon richtig angemerkt hat, Max Johnston wäre auf jeden Fall parat gewesen. Deswegen gehe ich da auch komplett mit. Das ist für mich eine gelbe. Und jetzt hast du in dazwischen noch das mit dem Nina Zvetkovic gehabt gegen Altach, wo er Mustafa ja auch aufgehalten hat. Da hat es eine rote gegeben. Auch etwas eine strittige Situation. Ja. Aber für mich war die rote von Lavalet zu überzogen.
Es hat ja jetzt im Grunde ja nichts braucht dem LASK. Also sie sind dann schon nochmal rankommen, es ist dann auch schon ein bisschen Spannung aufgekommen, aber de facto ist man halt immer hinterhergelaufen und muss jetzt ins untere Playoff. Jakob Jager hat die Frage gestellt, ist das UPO schon Agmate Wiesen oder wer kann den LASK da noch gefährlich werden?
Ich glaube, das untere Playoff ist alles andere als eine gemahne Wiesen, generell weder für die Teams, die weiter oben sind oder eben weiter unten. Der LASK muss halt einfach schauen, dass die Motivation jetzt auf jeden Fall aufrecht bleibt, weil anstelle von 10 Top-Spielen hast du jetzt halt eben 10, die müssen wir machen, Spiele, die wirst du halt eben auch mal gewinnen musst. Vor allem, ich würde da eben Hartberg auch nicht unterschätzen. Und du kannst schon einmal schnell gegen die Kleineren auch stolpern. Ja. Der LASK muss auf jeden Fall, das muss der eigene Anspruch sein, jetzt halt eben auch den Cup zu gewinnen, muss, und die Saison halbwegs zu retten und den 7. Platz mitzunehmen.
Also ich glaube, so wie der LASK sich in dem Kalenderjahr präsentiert hat, wird der LASK keine allzu großen Probleme haben, die Quali-Gruppe zu gewinnen.
Ich glaube nämlich auch. Also ich habe auch eher das Gefühl, dass das eher gemacht erwiesen wird. Also ich glaube, die werden da in unteren Playoff alle herbanieren, denn die Entwicklung spricht für den LASK, die Ergebnisse des Jahres 2025 sprechen für den LASK, drittbestes Team des Kalenderjahres, und von dem her, ich glaube, es ist vielleicht eh der kürzere Weg Richtung Europa für den LASK. Ich meine, sie haben zusätzlich noch im Cup ja auch die Möglichkeit, sie für Europa zu qualifizieren, und der Ricci, unser lieber geschätzter Kollege Richard Tukovic, hat ja uns nach dem Sieg von Blau-Weiß bzw. den Einzug von Blau-Weiß in der Meistergruppe auch geschrieben und hat ja auch gemeint, dass es vielleicht für die Sportstadt Linz der beste Ausgang war, weil so hast du im Grunde Blau-Weiß safe in der Bundesliga in der kommenden Saison, und der LASK wird wohl eher jetzt über die Qualität, über die er verfügt, über Platz 7 dann sehr für den Europacup qualifizieren können.
Vielleicht doch noch ein bisschen durch eine blaue Brille eingefärbt, diese Aussage, aber ja.
Ja, natürlich, das ist ja sowieso so klar. Eine Szene würde ich gerne noch von dieser Partie mit euch besprechen, denn für mich ein bisschen irritierend, bei der Auswechslung von Sidi Yatta gab es Pfiffe von den Sturmfans.
Einwechslung.
Auswechslung. Also in der 85. ist er, glaube ich, ausgewechselt worden, und da gab es Pfiffe von den Sturmfans. Auch auf Twitter, bei der Twitter-Community von Sturm Graz, nicht ganz verständlich gewesen für viele Fans von Sturm, die sich eben auch fragen, warum machst du dem Jungen jetzt das Leben noch schwerer?
Einwechslung.
Echt?
Einwechslung? 85. Minute eingewechselt worden.
Okay, na, dann haben wir. Achso, natürlich, ja. Für Tommy Horvath, glaube ich. Ja.
Ja.
Ich habe die Szene nicht im Kopf, kann deswegen nicht wirklich was dazu sagen, ob es da vielleicht irgendwie einen potenziellen anderen Kontext gegeben hat, ja, zu dem Zeitpunkt.
Nachdem ich in den letzten zwei Spieltagen immer auf der Konferenz hängen bleibe, kriege ich solche Szenen auch nicht mit, und ja, höre ich gerade auch zum ersten Mal. Ich glaube, das ist hängt ihm wahrscheinlich noch immer nach von ein paar Wochen vorher, wo er den Pst-Finger mehr an die Fans gerichtet hat und dann eigentlich nicht wirklich Leistung bringt, im Sinne von Tore, Assists, vielleicht deswegen.
Okay, aber man kann generell die Frage stellen, was bringt es, einen eigenen Spieler auszupfeifen bei einer Einwechslung?
Naja,
gar nichts.
Ihm einfach zu zeigen, natürlich, dass man unzufrieden ist. Bringen per se tut es wahrscheinlich nichts. Ja. Vielleicht den einen oder anderen tut es anstacheln.
Ich weiß nicht, aber ich glaube, gerade so ein Spieler, der natürlich auch, ich finde gerade so Stürmer, die natürlich dann auch Probleme haben mit dem Abschluss, die nicht
junge die Torquote haben,
junge Stürmer, die einfach mit sich selbst hadern, dann auszupfeifen. Ich glaube, damit verunsicherst du eben eine Persönlichkeit, einen Charakter noch mehr, und du machst ihm das Leben noch schwieriger in Zukunft, da wieder rauszukommen. Also ich glaube, da bräuchte es schon ein bisschen ein Umdenken auch bei den Fans, dass man sich da vielleicht ein bisschen anders äußert. Und
aber mit dieser Szene hat er sich einfach nicht beliebt gemacht.
Ja.
Und das werden sie ihm dadurch halt eben auch zeigen.
Schließen wir das Thema ab. Das Linzer Fernduell, ein Team war ja noch mit dabei im Kampf um den Strich, hat aber eher eine Nebenrolle gespielt, denn ab der 44. Minute war der Drops eigentlich gelutscht für Rapid. Souveräne erste Halbzeit gegen den GRK.
Und wir haben ein bisschen gezweifelt daran. Man kann Rapid nur Respekt zollen dafür, dass sie das wirklich so staubtrocken über die Bühne gebracht haben. Da war gefühlt keine Sekunde wackeln irgendwie angesagt. Das war so, wie sie sich das vorgestellt haben.
Und das nach 120 höchst intensiven Minuten am Donnerstag erst gegen Banja Luka. Ja, sagen wir mal so, die Pflichtaufgabe gemeistert.
Ja, es war jetzt endlich mal wieder so, es war jetzt ein Hollywood-Spiel, es war jetzt nicht so offensiv Feuerwerk, aber sie haben halt endlich einmal die Chancen auch genutzt, das haben. Ich glaube, es war der XG-Wert von 3 oder 4,0 und beim GRK waren es, glaube ich, 0,3 oder
ja, es war
oder
wie, so. Wie beim Spiel gegen Banja Luka.
Ja, also von dem her, aber es war ein unaufgeregtes Spiel mal von Rapid. Das hat es jetzt gegen Alltag gegeben, es hat es gegen einen GRK gegeben. Ich glaube, gerade in so einer Phase, in der Rapid sich momentan befindet, brauchst du eben einfach auch mal souveräne Siege, wo du jetzt nicht viel nachdenken musst, nicht so viel investieren musst in drei Punkte. Denn ich glaube, das hat einfach Rapid in dieser aktuellen Saison viel zu oft machen müssen. Mhm. Viel zu viel Aufwand für unterm Strich weniger Output.
Ich sehe, gerade geschaut, XG wird 3,22 bei 3 Toren. ja, ein bisschen weiter immer noch drunter. Ja. Aber das heißt, ja, sie haben die Chancen, die sie hatten, im Rahmen genutzt. Ja.
Vom Merin, SCR, ist die Frage gekommen, ist nun der Knoten bei Rapid geplatzt? Was kann man sich im Oppo von Ihnen erwarten? Ich meine, wie oft haben wir schon das Gefühl gehabt in der Saison, dass der Knoten geplatzt ist?
Wie viele Knoten hat Rapid eigentlich? Ja,
das ist eine gute Frage. Vielleicht braucht man da einfach noch mehr Anläufe, um alle Knoten zu entfernen.
Naja, ist richtig. Ich glaube, die oberste Devise muss einmal sein, dass sie auswärts einfach besser werden, weil auswärts sind sie in der Tabelle Platz 9, genau, mit einem Punkt Vorsprung auf zum Beispiel das Schlusslicht der Auswärtstabelle. Nur einen einzigen Sieg in den 11 Auswärtsspielen errungen. Und wenn das im Oppo nicht besser wird, dann wird es schwierig, dass man da dann von einem geplatzten Knoten reden kann oder sich halt eben weiter nach oben orientiert.
Ich glaube, es gab auch viele Fragen auf Instagram, YouTube und Twitter, die eben schon die Frage gestellt haben, ist jetzt sogar der Meistertitel drin? Und ich glaube, da sieht man wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken bei Rapid oder bei den Rapid-Fans, was ich einerseits total schön finde, weil es ist einfach ganz viel Emotion in diesem Verein und andererseits müssen alles niedermachen und der Klaus geht raus und der Katzer macht nur einen Schaden.
Vor einer Woche war das noch so.
Vor einer Woche. Und dann gewinnst gegen Banja Luka, du gewinnst gegen GRK, zwei Spiele, die im Grunde, wenn man ehrlich ist, gewinnen muss und dann redet man schon wieder perspektivisch vom Meistertitel.
Ja, ein Europacup-Spiel noch und wir reden über das Double, oder?
Ja, möglicherweise. Aber ich finde sowas ja schön. Ich finde, mir taugt sowas. Und das zeigt eben auch, wie viele Emotionen dieser Verein bei den Fans auslöst. Und finde ich mir wieder amüsant, dann diese Fragen zu lesen. Ich finde es gut. Schauen wir mal, weil ich mein, nach der Punkteteilung ist der Abstand jetzt nicht so groß. Also wer weiß, was jetzt noch passiert. Und denkt man zurück an die Saison 2007-2008, da hat man auch viel Punkte Rückstand dann noch in den letzten Monaten aufgeholt. Aber darüber reden wir jetzt noch in einer kurzen Pause. Dann nehmen wir nämlich den Meisterkampf bzw. den Abstiegskampf genauer unter die Lupe. Der Strich ist also Realität und die Tabelle teilt sich in zwei Hälften. Wir schauen uns die Ausgangslagen oben wie unten an, starten aber mit der Meistergruppe und sehen einen sehr engen Titelkampf. Vor allem Sturm Graz und die Austria mit 23 Punkten. Punkte gleich, Harald. Hat sich jetzt nicht verändert nach der Punkteteilung. Und trotzdem sind natürlich die anderen Vereine näher dran gekommen.
Ich hänge gerade dem Sager, der Strich ist Realität nach. Ich glaub, der Strich ist zum Spalt geworden. Ne?
Ja. Ja, was hast du?
Nein,
was
stimmt?
Ja.
Wir haben auch praktisch, wenn die Arbeit im zweiten Bezirk ist. Also,
aber
was ist mit euch?
Nix.
Aber ja.
Hast du immer schmutzige Gedanken oder was?
Was für schmutzige Gedanken?
Ja, okay, passt.
Über den Strich hat man hinweggehen können. Ja. Jetzt ist die Tabelle geteilt, das heißt, der Strich ist zum Spalt geworden, wo es kein Hin und Her mehr gibt.
Passt, sehr gut.
Außer Playoff.
Oh Gott. Nix, weiter geht's.
Er hat angefangen mit einem anderen Schmäß. Ja. Aber ja, natürlich sehr überraschend, dass wenn man 46 durch 2 teilt, in zwei Fällen dasselbe rauskommt, nämlich 23. Sturm und die Austria gehen Punkte gleich rein. Salzburg knapp dahinter. Ja. 4 Punkte nur.
Ja, das ist 4 Punkte ist halt echt nicht viel.
Das ist echt nicht viel.
Ich glaube, das erste Mal freut sich Salzburg über die Punkteteilung.
Ja, ich meine, damals Corona-Saison ist ja der LASK im Grunde mit einem Vorsprung. In die Meistergruppe gegangen. Dann hat es noch den Punkteabzug gegeben. Dann waren wir, glaube ich, Punkte gleich. Oder man war sogar hinter Salzburg.
Salzburg jedenfalls mit dem 1:0 Heimsieg im direkten Duell den WRC überholt.
Meinen WRC?
Deinen WRC überholt, ja. Salzburg kommt. Salzburg ist im Kommen und Salzburg ist mitten im Titelrennen. Punkt.
Ja. Na, jetzt, ich sag mal jetzt mal.
Und das, obwohl sie die Testspiele so klar voran haben im Frühjahr.
Was war gegen Mittelland?
Ein Testspiel zählt doch nicht so viel.
Ja, jetzt warten wir mal ab. Ich meine, es sind trotzdem noch immer 4 Punkte und andererseits, also der WRC hätte in der zweiten Halbzeit gut und gern diesen Ausgleich erzielen können. Ich meine, die erste Halbzeit war gut von Salzburg, aber trotzdem gibt es noch immer Phasen der roten Bullen, wo ich sage, boah, das ist jetzt aber nicht unbedingt Meisterkandidat Nummer 1 oder was weiß ich.
Nein, ist es trotzdem nicht.
Noch zu unkonstant. Also schauen wir mal, ob sie es jetzt wirklich in den nächsten 10 Runden so hinbekommen, dass sie dann wirklich am Ende der Saison ganz oben stehen.
Nur ganz kurz, schau auf die Frühjahrspartien jetzt in der Bundesliga, da haben sie 3 Siege gegen die Austria, gegen Sturm und gegen den WRC. Sprich, alles gegen Gegner. Alltag
gespielt.
Ja, pass auf, jetzt warte mal. Alles Gegner aus der Meistergruppe. Ja. Dann haben es Remis gegen Altach, WSG und Klagenfurt. Wo spielen die? Ui, spielen unten. Sprich, Salzburg hat eigentlich gegen diese Gegner jetzt aus der Meistergruppe scheinbar
ja
die besseren Chancen. Was?
Wir schauen uns doch einfach die Oppo-Tabelle ohne Oppo-Vereine an. Mhm. Und da sehen wir, ja, Red Bull Salzburg hat da am meisten Punkte geholt mit 17, dahinter Blau-Weiß Linz, dann der WRC, Austria mit 14 Punkten und auf Platz 5 und 6 Sturm und Rapid.
Den nur 12 Punkte aus den direkten Duellen geholt haben und somit 5 weniger als der FC Red Bull Salzburg.
Deswegen die Frage von Querfeld MC via YouTube: Nachdem Rapid gegen die oberen Teams immer gut ausgesehen hat, wird dann Blau-Weiß Linz zum Angstgegner? Ich meine, im Grunde habe ich das Gefühl auch gehabt, aber Rapid eben in dieser Tabelle auf dem letzten Tabellenplatz.
Wenn man sich den aktuellen Punktestand nach der Punktehalbierung ansieht und davon ausgeht, dass die direkten Duelle der jeweiligen Vereine genau nochmal so enden wie im Grunddurchgang, wäre Rapid Sechster am Ende.
Und wer wäre Erster?
Und die Austria wäre Meister.
Mhm. Ja.
Auch das halte ich in Summe für unwahrscheinlich.
Was also, genau?
Na, dass ja. es genauso ausgeht.
Ach so, genau.
Ja, dass es genauso ausgeht, ja. Aber man, trotzdem bleiben wir doch gleich bei der Austria.
Mhm.
Nächster Sieg, 2-0 gegen die WSG. Dritter Sieg in Folge. Sie sind das beste Team des Kalenderjahres. Ich kann mich noch gut erinnern, Ende des Jahres haben wir den Herbst Revue passieren lassen. Haben wir gesagt, ja, schauen wir mal, wie sie jetzt reinstarten ins neue Jahr. Ganz wichtige Spiele gegen Sturm im Cup und in der Liga. Dann die großen Spiele gegen die größeren Vereine. Sie haben uns einfach gesagt, dass sie bereit sind, auch für die Meistergruppe und Erfolg gibt ihnen einfach recht.
Ja, sie haben einfach ein gewisses Selbstverständnis inzwischen entwickelt und gewinnen solche Spiele wie in Innsbruck problemlos eigentlich. Ja. Wenn man noch dazu nimmt, Manfred Fischer gesperrt gewesen, hat gefehlt, hat halt Maybach mit seinen 17 Jahren einmal von Anfang an gespielt. Ja, sie holen extrem konstant ihre Punkte. Und wenn das so weitergeht, dann ja, werden sie bis zum Ende immer einen Titel mitspielen.
Jetzt, wenn man sagt, du sagst, du haust mal was raus, hau jetzt mal was raus, dann werden sie Meister. Sag nochmal das Gleiche und sag
wenn
dann,
sie
dann können wir das und dann Social, schneiden wir das genau für Social
das
so raus.
Das können wir dann als Social Clip nehmen.
Noted.
Harald, sag's nochmal.
Sonst macht sie KI.
Ja, okay. Das macht sie KI sehr gut. Wann immer ihr mich mit einem deutschen Akzent seht, es bin nicht wirklich ich.
Oder Chinesisch sprechen.
Chinesisch.
Ja, das können wir irgendwann einmal sagen, ja.
Ja, für mich ist es ein, nach Stand jetzt ist es ein Dreikampf um den Titel.
Also Salzburg nicht mit dabei, oder was?
Es ist ein Dreikampf um den Titel.
Wieso? Der WRC hat 5 Punkte Rückstand. Warum ist Salzburg für die, die einen Punkt mehr haben, die sind im Titelkampf drin und der WRC nicht?
Ja, für mich ist es Stand jetzt ein Dreikampf um den Titel zwischen Sturm, der Austria und Salzburg. Wie siehst du es, Hannes?
Es ist ein Sechskampf.
Mhm.
Ich sage, es ist ein Fünfkampf.
Wen hast du raus?
Das sagte die KI.
Ja, gut, wenn du sagst, wen hast du denn raus?
Einfach aus Prinzip, weil du den WRC so supportest, sag jetzt einfach der WRC. Ja, okay. Aber wollte nur ganz kurz sagen, mir hat auch die Reaktion von der Wiener Austria einfach gefallen. Ich meine, da haben sie das Spiel gegen Salzburg verloren nach ihrer langen, langen Siegesserie und dann eigentlich die nächsten 3 Spiele sofort wieder gewonnen. Also GRK, Austria, Klagenfurt, WSG. Schon klar am Papier Favorit, aber stolpern kannst trotzdem. Sind sie aber nicht.
Sehe ich auch so. Frage von Matthias Riemer. Was wird das größere Gemetzel? Kampf um den Meistertitel, um die Europacup-Plätze oder gegen den Abstieg? Erleben wir die engste Meisterschaft seit Ligareform?
Ich rechne mit einer Titelentscheidung am letzten Spieltag.
Nicht unwahrscheinlich, ja.
Und so nebenbei, die Prediction für Kampf um den Strich war bei uns auch richtig, dass so, der Lask es nicht schafft.
Das habe ich fast vergessen. Wir haben eigentlich gesagt, wir reagieren natürlich drauf. Da schauen wir kurz drauf. Auf die Tabelle, die haben wir so predicted. Sprich, die ersten 6 Vereine, vielleicht jetzt nicht positionsgetreu, aber wir haben zumindest vorhergesagt, richtig vorhergesagt, dass Blau-Weiß Linz es schafft in die Meistergruppe.
Und Rapid. Und Salzburg. Das war zu dem Zeitpunkt alles noch nicht klar.
Das stimmt, ja.
Ja.
Aber
da können wir uns alle gegenseitig jetzt einmal auf die Schulter. Wer klopft mir auf die Schulter?
Du bist krank.
Da, also, ja, stimmt natürlich. Zum dritten Mal hintereinander Ansa-Konferenz, genau, ja, Entschuldigung. Ich habe dir auf der Schulter aber die angerufen. Was soll ich da? Ich glaube, ich habe da Viren auf der Schulter.
Du hustest die ganze Zeit so über die Schulter.
Das ist ein No-Look-Huster. Das ist der No-Look-Huster, den ich da immer mache. Nein, es ist gut predicted worden von uns. Nur unten, wenn man schaut, wir haben ein bisschen den GRK etwas höher eingestuft.
Mhm. Und Austria Klagenfurt, glaube ich, auf die vorletzte Position sogar gerade. Also,
nur bei Anfang waren wir Punkt genau.
Alltag.
Tabellenletzter, glaube ich, mit 16 Punkten haben wir auch so.
Ja, gehabt. Genau. Und dass der LASK Siebter wird. Ja. Das haben wir auch gesagt.
Ja, weil ich glaube, von den Punkten her haben wir nur Alltag von 12 Vereinen.
Ja, ich glaube.
Wenn ich mich täusche.
Ja, ich glaube.
Also von dem her, ja, eh, aber
ja,
das ist ein Riesenerfolg.
Gott.
Das ist ein Riesenerfolg für die Hansa-Konferenz. Und es hat mir wieder gezeigt, dass, dass wir die Nummer 1 der Fußball-Bundesliga-Podcasts von Laul 1 sind.
Ja. Komm mal kurz zur Quali-Gruppe.
Ja.
Und bleiben wir bei Alltag.
Ja, bleiben wir bei Alltag.
Ich meine, abgesehen davon, ja, natürlich Alltag als letzter rein, Punkte gleich mit dem GK, WSG Tirol nur einen Punkt davor und nur einen weiteren Punkt davor aus der Klagenfurt. Schon 5 Punkte Vorsprung auf den letzten Rang hat der TSV Hartberg und dann noch einmal ein Schiebel mehr der LASK. Ich wollte eigentlich was zu Alltag sagen. Alltag ist für mich das größte Phänomen der österreichischen Bundesliga. Der SCR Alltag hat in 7 Grunddurchgängen, über 7 Grunddurchgänge hinweg, einen Punkteschnitt von 0,83 und ist nie abgestiegen.
Das ist komplett irre, oder?
Ja.
Aber die wissen nicht, wann es drauf ankommt.
Ja. Wenn sie jetzt sind, sie da.
Ja. Also jetzt zur Schätzung, so in den nächsten 3 Monaten werden es alles weghauen und die Monate davor ist im Grunde nur so ein Schaulaufen. Das ist gleich wie in der Eishockey-Liga, oder? Da ist der Grunddurchgang ja auch komplett wurscht und die Playoff kommt jetzt dann halt. Also so ein bisschen, also vielleicht ist Feeling bei Alltag auch drin, aber sie könnten es natürlich auch leichter machen und versuchen, in die Meistergruppe zu kommen, dann haben sie diesen Druck nicht.
Vielleicht wird Alltag ja der größte Konkurrent vom LASK werden.
Ja. Nein, also ich meine, schau, auch bei Alltag, seitdem Ingolic übernommen hat, hat sich das spielerisch, finde ich, schon sehr gut entwickelt. Aber man belohnt sich halt viel zu selten. Mhm. Und auch jetzt gegen Austria Klagenfurt, da führst 2-2-1 in der 95. Minute und du kassierst dann halt trotzdem noch das Tor. Und das ist halt ein mentaler Nackenschlag, der, glaube ich, richtig wehtut, weil dann würdest du halt jetzt dann nicht als Tabellenletzte in diese Quali-Gruppe rein müssen. Mhm. Und so hast du halt die rote Laterne noch immer.
Das war ein ganz wichtiger Punkt für Austria Klagenfurt noch, weil sonst wären sie da jetzt, ich meine, sie sind eh mittendrin, aber sonst wäre die Situation ein bisschen prekärer. Mhm.
Also es wird wirklich brutal da unten. Ich bin auf Hartberg gespannt. Da zeigt die Formkurve ja auch nicht unbedingt nach oben. Ja. Also wenn die nicht recht bald einmal die Kurve kriegen, ergebnistechnisch zumindest, dann stecken die da auch noch mittendrin.
Ja, aber andererseits WSG, auch in dem Kalenderjahr, die warten nur immer auf den ersten Sieg. Mhm. Also da so ähnliches Problem wie bei Alltag. Sie spielen gut, das hat sie, ich finde, Philipp Semlitsch hat aus der WSG nach dem Silberberger Abgang neu formiert, ein neues Gesicht verpasst, was der WSG eigentlich ja gut passt. Aber auch da belohnt man sich viel zu selten. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, auch ganz viele Tore in der Nachspielzeit, die man kassiert, die man hinnehmen muss. Und jetzt eben auch wieder gegen die Austria gut dagegen gehalten, aber du hast halt nichts in der Hand. Hm.
Noch krasser ist da der Unterschied, wenn man sich die Tabelle ohne Oppo-Vereine anschaut.
Ja. Boah, ja.
Der LASK halt gegen Hartberg Klagenfurt, WSG, GRK und Alltag 23 Punkte geholt und im Vergleich dazu der Alltag gegen die 5 anderen Gegner 7.
Puh. Einfach mal 16 Punkte weniger. Und deswegen glaube ich
deutlich.
Ja, ich sag dir, ich glaube, dass der LASK da einfach alles wegfetzt. Ich glaube, das wird eine richtige Machtdemonstration vom LASK in diesem unteren Playoff. Und schauen wir mal, wie es sich dann natürlich entwickelt, wenn es vielleicht Cupsieger werden, weil dann weiß ich nicht, wie die nächsten Wochen danach dann noch ablaufen.
Ich glaube schon noch an einen 7. Platz für den LASK, das schon, aber ob das eine gemahle Wiesen wird, wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln.
Anderes Team, das tief drinnen steckt im Abstiegskampf, ist der GRK. Da gab es auch die Frage von In-Game-Time-Show, via YouTube, wird Poms die Länderspielpause als Trainer überstehen, Elsneck als Sportdirektor und Ziesler als Präsident die Saison überleben und welche Alternativen sind am Markt, die kommen könnten, wenn der GRK so weitermacht wie bisher? Man hat scheinbar sehr schnell vergessen, dass diese Menschen, also vor allem Didi Elsneck und Ziesler, eben den GRK auch dorthin geführt haben, wo sie jetzt stehen, nämlich in der Bundesliga.
Deswegen, wenn jemand gehen muss, dann wird es eher den Trainer treffen, ja?
Ja.
Nicht Elsneck oder Ziesel.
Das ist in der Regel halt das schwächste Glied.
Genau.
Ja, das war der selbst auch, hat er ja bei Sky im Interview auch angemerkt.
Ja. Aber Didi Elsneck hat ja bei Sky gesagt, dass René Poms beim nächsten Spiel auf der Bank sitzen wird. Mhm.
Ja, ich glaube auch nicht, dass da jetzt sowas passieren wird. Also jetzt sicherlich.
Nein, glaube ich auch nicht.
Das wäre viel zu früh.
Das wäre jetzt auch viel Unruhe, die was nochmal zusätzlich dazukommen würde.
Man, trotzdem finde ich, dass... Also er hat gestern ja auch im Interview gesagt, dass René Poms, dass er hat Konsequenzen angekündigt. Hat er gesagt, dass die Spieler, die Nichtleistung gegen Rapid, in den nächsten Tagen werden sie das merken. Sprich, dass er wieder die Trainingsintensität vielleicht ein bisschen hochfährt.
Holt auch Medizinbälle raus oder sowas.
Ja, ich weiß nicht, ob das immer so der richtige Zugang ist. Also das war mir ja beim, vor ein paar Wochen haben wir das ja schon gehabt, wo, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, und wo der GRK verloren hat, wo es ja auch schon so angekündigt worden ist, aber jetzt in der Woche, da wird es clashen. Ich bin mir nicht sicher, ob so der richtige Zugang ist. Es ist nicht meine Art der Führung. Du weißt das, Patrick.
Ich weiß.
Ich umarme dich gerne und so.
Ja, vor allem, wenn du krank bist, bietest du mir sehr viel an.
Aber jedem das Seine, ich würde nicht mit dem Ganzen warm.
Vor allem, ich würde es nicht nach außen tragen.
Ja.
Es kann ja und ist ja auch durchaus legitim, wenn es einmal intern einmal clasht.
Ja.
Oder wenn die Spieler zu spüren bekommen, dass er sehr unzufrieden ist. Muss ja nicht zwingend am Training sein, kann ja in einer Ansprache sein, was auch immer. Ja. Aber das nach außen ankündigen, will ich so auch nicht tun.
Weiß nicht, wie darf ich mir das vorstellen? Kommen die in die Kabine rein dann mit dem Gürtel? Oder weiß ich nicht. Also so richtig, das werden sie spüren. Keine Ahnung. Ja. Also.
Ich meine, es klingt halt immer so, okay, jetzt werden es 10 Runden mehr laufen müssen.
Ja.
Also. Und es ist halt die Frage, was machen diese 10 Runden, machen kein Spieler meiner Meinung nach besser? Und weiß ich nicht, ob das dann halt der richtige Hebel ist, den man dort betätigen soll. Also von dem her, ich bin mir unsicher. Ich finde, dass der GRK unter René Poms zwei verschiedene Gesichter gezeigt hat. Und das ist jetzt ja nicht so, dass es zu Beginn richtig gut war und jetzt sind sie abgefallen in den letzten Wochen, sondern es ist eigentlich von Woche zu Woche sieht man ein anderes Bild. Und es sind einfach Halbzeiten dabei, wo man denkt, Alter, was ist da los? Das ist jetzt im Grunde so der GRK aus einer längst vergessenen Zeit, wo gar nichts funktioniert. Und dann greift wieder jedes Zahnrad in sich und es läuft gut, aber man schießt halt die Tore nicht oder man belohnt sie nicht. Und dementsprechend bin ich einfach gespannt, wie man da einfach man muss einfach eine Konstanz da reinholen. Weil ich glaube, diese Mannschaft an sich, der Kader an sich, der hat schon auch das Zeug, in dieser Bundesliga den Klassenhalt zu schaffen.
Definitiv.
Das war's?
Ja.
Sehr gut. Dann schießen wir das Thema ab und machen eine Pause und dann geht's weiter mit Fuck Answer-Konferenz.
Sag nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was die uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchem Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand...
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Gibt es sicherlich auch in der Berufsschule. Wir haben heute einen Tweet bekommen vom Valentin Anderlein Ma. Der hat geschrieben, die Ansa-Konferenz immer an meiner Seite in der Berufsschule mit zwei Fotos vom Klassenraum plus einem Pickel von der Ansa-Konferenz. Zumindest schaut es aus wie ein Pickel. Und die Frage, die wir uns natürlich stellen,
oder woher?
Woher? Wir haben selber keine Pickerl. Kannst du uns bitte welche zuschicken oder woher kommen diese Pickerl?
Vielleicht wurde es auch einfach auf den Tisch gezeichnet. Künstlerisch.
Ja, ich meine, ich habe mir zuerst gedacht, vielleicht ist es einfach ausgedrückt, irgendwie ein Blatt Papier. Ja, aber es schaut schon aus wie ein Pickerl.
Aber coole Sache. Danke für den Support.
Ja, war cool.
Gefällt uns wirklich. Und
bitte nur in der Pause hören.
Nein, jetzt sag komm. Ja, wenn, okay, wenn der Unterricht langweilig ist, dann. Ja,
meine Tochter hört hin und wieder zu, deswegen muss ich das sagen.
Achso, stimmt. Nur eine Pause.
Sollen wir das jetzt gleich zum Anlass nehmen, um über ein Thema zu sprechen?
Ja, sehr gerne.
Ja, dann willst du das übernehmen, weil mich kitzelt es gerade im
Ich kitzel so. Ja. Nein, wir.
Falsche Seite.
Was? Ich bin nicht?
Ja, nein, pass auf.
Wir haben uns ja überlegt, vielleicht selbst einmal Pickel zu drucken. Und die eventuell bei einer Live-Ansa-Konferenz zu verteilen.
Was? Das habe ich nicht gewusst.
Ja,
das ist gut.
Ja. Wie findet ihr das? Wer würde auf 2-3 Bier zu einer Live-Ansa-Konferenz kommen?
Also wie viel würden kommen? Also eine Location in Wien und sagen wir ehrlich, wie viel Kohle wird es ausgeben?
Schreibt es einen Preisvorschlag auf
deiner Besten. 80 Euro wirklich zu viel? Meiner Meinung nach nämlich nicht.
80 Euro und 40 Getränke bei uns gibt es.
Ja, bei 80 Taylor Euro Swift verlangt wie viel? 200 Euro oder so, glaube ich, für ein Ticket, oder
Beyoncé? Echt?
Ja, keine Ahnung.
Ich verfolge das nicht so.
Ich weiß, aber mein letztes Konzert war, glaube ich, 2014. American Headshot.
Hannes spielt live. Also, was? Gitarre oder singt.
Nicht ein Konzert von mir. Aber wurscht. Nein, also das haben wir auf jeden Fall geplant in diesem Jahr. Wir sind da noch am Checken einerseits.
Ob wir es im Studio machen oder im Happel.
Wie viel Platz haben wir denn da? 10 Leute circa im Studio?
Da, im Grunde kann man beim
Stammtisch drüben sitzen, ein paar
Leute sitzen. Ja. Und wir haben ja nicht nur so ein Live-Ansa-Konferenz-Event geplant, sondern ja, dass es einmal eine Ansa-Konferenz-Livestreamer-Watch-Party gibt. Das werden wir auch für die nächsten Wochen mal oder Monate einplanen. Gerade wenn es dann in der Meisterschaft spannender wird, dann gehen wir sicherlich einmal auf YouTube bzw. Instagram und Co. Vielleicht auf Twitch, wenn wir gerade wollen.
Müsste aber englische Runde sein, weil am Wochenende hackelst du ja nicht. Ne?
Wann haben wir am Sonntag damals aufgenommen? Ja, was heißt das? Natürlich kann ich ja am Wochenende auch hackeln, aber von dem her. Ich meine, momentan hack ich eh nicht mehr, weil ich die ganze Zeit krank bin.
Ja, eben. Okay. Also,
morgen fängt die Zweierkonferenz wieder aus, oder?
Nein, es geht sich aus. Es geht sich aus. Fuck Ansa-Konferenz. 2% Fragen, die mal, glaube ich, an dich gerichtet sind.
Ich freue mich doch.
Julian, was passiert, wenn Lask den Cup holt und dann 7. oder 8. wird? Spielen dann die Juniors im Playoff? Und für Harald, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario?
Warum sollten dann die Juniors im Playoff spielen?
Ja, weil es um nichts mehr geht, weil sie eh schon Cupsieger sind.
Ach so.
Habt ihr es nicht verstanden, oder was?
Nein.
wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario? 3,4%.
Wirklich 3,4%?
Ja.
Warte, ich muss noch kurz was ausschauen. Red mal bitte was weiter. Bitte.
Okay. Nein, ich stelle einfach gleich die nächste Frage. An mich selbst. Kahn Atasoy. Wie viel Prozent würdet ihr geben für die Chance, dass der LASK Meister in der Quali-Gruppe wird? 95%.
Boom, so ganz schön viel.
Ja, so. Was sagst du?
Naja, ich sage auch viel, aber 95 nicht. Ich sage 80.
80. 80, ich würde sagen, ich gehe 85%. Wow. Ich glaube, der Lask, wie gesagt, nein, warte, ich habe gerade vorher gesagt, dem zum Metzeln noch. Also, von dem ich sage, 99%, das wird stattfinden. Also, es muss natürlich ein bisschen etwas zurückhalten, weil vielleicht passiert ja dann irgendwas Außergewöhnliches. Aber
der eine Prozent dann, ja.
Der eine Prozent. Mhm. Aber, nein. Zwei Fragen noch. Mhm. Rosi Rosinger, wird der Lask dann in der heute für morgen erste Liga weiterhin in der Raiffeisen Arena spielen oder geht man dann wieder in die Wald Arena nach Pasching? Falsches Stadion, oder?
Falscher Ligennamen.
Admiral. Also
Entschuldigung. Admiral 2. Liga.
Ja.
Admiral Liga 2.
Alex für heute.
Heute für morgen.
Liga 2.
Hä?
Heute für morgen 2. Liga. Ja. Heute für morgen 1. Liga. Arek 1. Liga. Sky Go 1. Liga. Dann hat es, was hat es noch gegeben? Wir könnten nochmal ein Ranking machen, der geilste.
Happy Bad
2. Liga.
Dürfen wir das jetzt eigentlich alles sagen?
Hast du Red Sack schon gesagt? Ich habe nicht zugehört.
Red Sack 1. Liga mit Schirmherr Herbert Prohaska.
Ja, stimmt. Ja. Kann mich auch erinnern.
Zur Frage.
Der Bruno Game hat. Du kannst dich noch erinnern, den Bruno der Runde, der jüngste Spieler, der auflaufen hat dürfen. Der Bruno, oder? Bruno?
Nein, der Bruno ist von der VDF. Das ist was anderes.
Der Benjamin.
Der Benjamin.
Da haben wir kurz in der Zweierkonferenz haben wir den Edelbert der Runde gehabt. Ja. Immer den ältesten Spieler haben wir gefeatured.
War auch lustiger. Ich meine, der Lask steigt nicht ab, aber wenn, würden sie natürlich in der Raiffeisen Arena spielen. Ja, zu demselben Preis. Die haben ja auch auf der Google gespielt, zweite Liga.
Ich glaube, sie würden die Raiffeisen Arena wieder zurückbauen in die Form des Google-Stadions, denn es hat ja doch des Öfteren Investitionen gegeben in Linz in dieses Stadionprojekt, die nicht wirklich aber verständlich waren. Also sie bauen wieder die Google zurück.
Das heißt, sie schlagen einfach einmal ein Loch rein auf einer Seite.
Ja, einfach mal ein Loch reingeschlagen und dann vielleicht
ein Laufband. Das ist das Marathon-Tor.
Nein, wird nicht passieren. Wie gesagt, sie werden die Upo ownen.
So, ja. Die letzte Frage ist exklusiv für dich. Ja. Der Krisi will wissen, lieber Hannes, wird der WRC immer noch Meister?
So, lieber Chris, ich habe dir eh schon auf Twitter geschrieben, aber für alle, die diesen Tweet noch nicht gelesen haben. WRC Rückstand auf Platz 1 nach Runde 21, 7 Punkte. Rückstand auf Platz 1 nach Runde 22, 5 Punkte. Der WRC verliert und gewinnt dennoch. So wird man Meister in Österreich.
Ansa Schmäher.
Können wir das jetzt beenden?
Cool. Ich hätte noch eine Frage, weil ich das irgendwo auf Twitter gestern gelesen habe. Das hat jetzt eigentlich gar nichts mit Fußball zu tun. Super. Aber ich würde diese Frage an die Community stellen, weil ihm die Frage steht, das gibt es keine zwei Meinungen. Ihr kennt natürlich ja alle den Kinderriegel von... Warte, ich mache es auf.
Kinder. Von Kinder.
Ja.
Also, der Kinderriegel von Kinder.
Nein.
Der Gerippte.
Ja, warte, ja, der Gerippte. Der Gerippte.
Er ist von Kinder.
Das Kinderbueno eingeben oder was?
Ja. Na, schau, ich will es euch nur sagen. Wie ja, Kinderbueno. Spricht es bitte Kinderbueno?
Kinderbueno.
Kinderbueno.
Wie sagen wir sonst?
Es war da gestern eine Twitter-Diskussion, wie man Bueno ausspricht. Und da hat es wirklich extrem viel Leute gegeben, die gesagt haben, das heißt Bühno.
Was?
Alter, ich meine, da habe ich mir gedacht, was stellt der für eine scheiß Frage? Da gibt es keine zwei Meinungen. Kein Mensch auf der ganzen Welt nennt ein Kinderbueno Kinderbühno.
Ja, ich nicht. Das war ja ein Schmäh von den Leuten.
Glaube ich auch. Das glaube ich nicht. Alex, wie nennst du?
Bueno.
Ja, Bueno.
Ja, sicher.
Ja, wer soll das Bühno nennen? Ja, aber es gibt vielleicht eine
Generation. Quadelberger vielleicht, ich weiß nicht.
Zu alte Generation. Ah, du, ja. Patrick, bist auch vielleicht schon zu alt. Vielleicht nennen das
was?
die
Ich bin nicht zu alt.
Total perplex, ich bin nicht zu alt. Ja, okay. Ja, Kinder Bueno. Nicht Kinder Bühno.
Ja, Bueno, passt.
Ja, gibt bueno. Zwei Meinungen. Sehr in gut. Dem Fall gibt es nur eine Wahrheit.
So, jetzt kommen wir auch mal zu Ende. Jetzt gibt es noch
ein paar Episode 39, das war es. Ja.
Für heute.
Das war's für heute. Hoffentlich morgen die Zwarer-Konferenz, ja. Wenn es mir nicht wieder komplett hinhaut.
Vielleicht am Freitag noch
Reaction-Podcast zu Österreich gegen Serbien. Und eure Aufgabe für die nächsten Tage, bitte folgt uns auf YouTube und im Podcatcher eures Vertrauens. 5 Sterne sind gern gesehen und natürlich auch ein Like und ein Kommentar.
Live Wahnsinn-Konferenz gibt es erst ab 15.000 Follower, hat der Chef gesagt.
Ja, und ja. Also, erster Punkt. Das finde ich gut, das ist wirklich gut. Und wir sind momentan, glaube ich, auf 12.400, von dem her 2.600. Also, sagst du es euren Freunden und keine Ahnung, der Mama und Papa, die sollen das einfach auf YouTube einmal folgen und followen.
Pickt es noch mehr Pickerl überall hin?
Ja, Pickerl. Wir brauchen Pickerl und tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 1.
Ciao. Servus.
Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen und am Ende live an, würde ich sagen.
Es ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und...
Was soll ich jetzt auch sagen?
Ich bin wirklich glücklich, also ich habe keine Worte jetzt.
Aus.
Ende.